Nur nach Hause, der Hertha-Fan-Podcast mit Nick, Flo, Khalid und Fah.
Ich habe dann einfach ein M reingemalt, dann war wieder alles gut.
Du hast in dein L-Trikot ein M reingemalt, finde ich stark. Ja. So geht's,
nicht schlecht,
so geht's am Ende nur noch. Ja, absolut. Okay, genau. So, herzlich willkommen, Nur nach Hause, der Hertha-Fan-Podcast. Und ich kann ja mal schon mal vorausschauen, der Tatort kann, glaube ich, einpacken am Freitag. Da stehen wir vor dem ultimativen Abstiegskrimi. Letzter gegen Vorletzter.
Ja, Ui. Endspiel.
Hallo Jungs.
Hi.
Hallo.
Hallo Flo.
Abend.
Khalid.
Guten Abend.
Fah.
Hallo.
Alle da. So, 61. Episode. Es geht um die vermeidbare Heimspielniederlage gegen Leipzig natürlich hier bei uns. Es gab dramatische Worte unseres Geschäftsführers Thomas Herrich. Leidiges Thema Finanzen. Dafür sind wir mal unserem eigenen reinen Fußballstadion wieder einen Schritt näher gekommen. Auch endlich mal so leicht positive Nachrichten seit Wochen, die wir hier bearbeiten müssen. Ne? Ja, aber dann geht es natürlich auch direkt um die diesmal doch etwas besonderen Vorbereitungen auf die nächste Schlacht im Abstiegskampf am Freitag. 6-Punkte-Spiel gegen Schalke. So, ich gucke noch mal kurz auf die Ergebnisse, auf die Tipps aus der letzten Runde. Und es gibt ja wieder dieses schwarze Schaf hier bei uns. Und diesmal musst du dich entschuldigen. Also es war jetzt kein 1-3 Fahr.
Ja, habe ich 1-3 gesagt?
Ja, aber
ach, verdammt, ich dachte sogar, ich habe sogar die Tendenz noch richtig.
Ja, nee, aber verloren haben wir leider trotzdem. Wir waren alle vier im Stadion, hatten quasi uns vorbereitet für ein richtig schönes Heimspielerlebnis, ja, also quasi schon die Serviette um den Hals gebunden, Besteck rausgeholt, ja, gute Plätze gehabt und dann passierte nichts. Khalid, willst du mal loslegen?
Das Essen wurde kalt serviert.
Ja, wir hätten es eigentlich wieder zurückgehen lassen müssen, oder?
Aber es war trotzdem kalt, das Menü. Kommen wir mal kurz zur Aufstellung. Die war, soweit ich mich entsinnen kann, genau dieselbe wie gegen Freiburg, also mit Boateng, mit Kenny auch statt Richter, der ja die Gelbsperre wieder abgesessen hatte, Konga und Luke Bakio vorne, um jetzt mal die wichtigsten Positionen zu nennen. Und ja, in der ersten Halbzeit passierte eigentlich nicht viel. Und in den ersten 10 Minuten dachte ich auch schon, oh mein Gott, das könnte hier böse enden, weil wir viel zu weit von den Gegenspielern waren und ja, mit der Dynamik und dem Tempo der Leipziger erstmal nicht so viel anzufangen wussten. Also gerade im Mittelfeld, Chigerzi und Boateng waren da einfach zu wenig dynamisch und hatten ja meistens das Nachsehen. Aber wir haben uns als Mannschaft dann relativ schnell gefangen und sind gut in die Zweikämpfe gekommen und haben zumindest nichts großartig zugelassen und standen hinten sicher, sind dann auch besser in die Zweikämpfe gekommen. Ja, und dann kam kurz vor der Halbzeit das 1-0 für Leipzig, was man im Stadion überhaupt gar nicht gesehen hat, was da eigentlich los war. Also ich habe jetzt gerade noch mal mir die Highlights angeguckt, also eine Ecke reingetreten, direkt vors Tor. Christensen, ja, viel zu zaghaft. Der Leipziger hat eine bessere Position, kriegt den Ball aber nicht richtig. Der trudelt da irgendwie rum, kurz vor dem Torlinie und ein anderer Verteidiger braucht ihn nur rüberstupsen. War ja im Stadion ewig, also gefühlt eine halbe Stunde hat er sich das angeguckt da im Keller. Ob es abseits war, ob es ein Foul war, war es beides nicht. Denke mal auch richtig entschieden, auch wenn es im 5-Meter-Raum war. Aber Christensen hatte einfach keine gute Position. Viel zu zögerlich rausgegangen. Also eigentlich muss er da alles wegknüppeln. Irgendwie 1 Meter vom Tor, was da nicht nied- und nagelfest ist, ist nicht passiert. 1-0, ärgerlich. Gehen wir mit in die Halbzeit. Zweite Halbzeit, ja, ist eigentlich erstmal bis zur 60., 65. Minute auch nicht viel passiert. Dann hat der Schwarz endlich mal gewechselt. Also Boateng hätte ich auch zur Halbzeit rausgenommen. Also muss man ganz klar sagen. Ich weiß noch, letzte Folge hattest du mich ja gefragt, ob man den wieder aufstellen soll gegen Leipzig. Da dachte ich, ja, kann man machen und wahrscheinlich auch eher emotional gedacht, aber eigentlich haben schon die ersten 10 Minuten der ersten Halbzeit gezeigt, dass das Boateng bei einem Gegner wie Leipzig, die halt wirklich anders als Freiburg dann doch schneller in die Spitze spielen, dynamischer, nicht so sehr auf Ballbesitz aus sind, hat man gesehen, da hat er keine Chance. Also wie oft er überlaufen wurde, leider viel zu langsam mittlerweile. ja, die Wechsel fruchteten aber. Wer kam denn? Dann kam Richter und Serdar. Und ab da wurde es dann halt auch dynamischer. Wir haben gerade in der Mitte, im Mittelfeld, mehr Zweikämpfe auch gewonnen und konnten da ein bisschen besser mithalten. Und schon hatten wir dann am Ende auch ein, zwei Chancen und gefährliche Situation. Wir haben gekämpft, aber es war halt einfach zu spät. Also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich dachte mir so im Nachhinein, ach Mensch, ey, irgendwie haben wir 70 Minuten lang so ein bisschen das Ganze vertrödelt, weil Leipzig war auf jeden Fall schlagbar und es wäre auch mehr drin gewesen, definitiv. Aber wir sind so ein bisschen zu spät aufgewacht oder die Wechsel kamen halt einfach viel zu spät und ja, ist dann halt bei leider bei 0-1 geblieben. Der Nachtisch war auch nicht so lecker, also ja, kein gutes Menü gewesen.
Wir kommen mal zur Fahr.
Ja,
du hast auf Niederlage getippt. Ja,
ja gut.
Ist passiert. Du wolltest aber eigentlich das Gegenteil bewirken. Jetzt hast du den Salat.
Ja.
Diese ersten 10 Minuten, da haben wir uns ja wirklich alle angeguckt und dachten, oh Gott, was wird hier passieren? Mit was für einer Torfrequenz gehen wir hier am Ende in die Halbzeit? Das ist ja dann irgendwie Gott sei Dank nicht passiert, ja, aber was genau hast du da gefühlt? Du dachtest, was läuft denn jetzt hier jetzt auf einmal wieder so doll schief?
Naja, so zwingende Torchancen hatten die Leipziger ja eigentlich nicht, aber was einfach so erschreckend und nervig war, war einfach diese hohe Ballbesitzquote. Ich habe zwischendurch an die Anzeigentafel geguckt, 66-34% Ballbesitz zugunsten der Leipziger, das sagt schon einiges aus, wie sich das dann so anfühlt, wenn man im Stadion sitzt und dabei zuguckt, wie die Leipziger sich den Ball fröhlich hin und her spielen. Wenn man auch die Dynamik sieht, mit der es dann nach vorne ging und einzelne Spieler dann von Hertha wieder überlaufen wurden, da drohte schon so einiges Ungemach. Und warum es dann schlussendlich nicht passiert ist, kann ich auch nicht sagen, weil einfach die zwingenden Torchancen dann trotzdem ausgeblieben sind. Aber nichtsdestotrotz würde ich gerne mal Kali zitieren, der saß ja direkt neben mir und der meinte dann so nach 10-12 Minuten, also so nüchtern ist es ja kaum zu ertragen. Oder so nach dem Motto, so, was ist das hier? Was kriegen wir hier zu sehen? Wir haben ein Heimspiel, wir spielen gegen den Abstieg und es ging halt nach vorne schlichtweg nichts. Ja, wir sind dem Ball nur hinterhergerannt. Der Einzige, der positiv hervorstach, ist Toussaint. Das würde ich gerne erwähnen. Der hat sich wirklich reingehauen. Der hat auch 2 Kämpfe gewonnen, hat auch versucht, Aktionen nach vorne zu bringen und auch irgendwie zumindest ansatzweise mal versucht, die Stürmer zu bedienen. Aber ansonsten war da nicht viel, ja. Und dann, selbst wenn es so geblieben wäre, ja, dann ist es immer noch wieder so gewesen, dass wir einfach ein total dämliches Gegentor kassiert haben. Sonst hätten wir das Ding ja vielleicht auch 0-0 über die Bühne bringen können, hätten gesagt, wow, wir haben einen Punkt gegen Leipzig geholt, wir haben einen Punkt gegen Freiburg geholt. Kann man sich ja eigentlich kaum beschweren, aber wieder dieses behinderte Gegentor, ich verstehe das auch gar nicht. Also Kalit hat es ja richtig gesagt, wir konnten es nicht erkennen, was da passiert ist, aber im Nachgang habe ich es mir natürlich auch nochmal angeschaut und es ist für mich wirklich unverständlich, warum der Christensen im 5-Meter-Raum bei einer Ecke den Ball nicht fängt und runterfischt und dass stattdessen der Leipziger Spieler ihn überspringt. Ja, also ich möchte nur noch mal sagen, der Torhüter darf ja die Hände benutzen und der gegnerische Spieler nicht. Der überspringt ihn quasi mit dem Kopf und so kommt es zu diesem Gewurstel, der Ball landet irgendwie auf der Linie und wird dann reingestochert. Und da möchte ich dann auch noch mal zu sagen, dass sich unser Trainer darüber so tierisch aufregt, was der Aitekin da angeblich fabriziert hat. Ich meine, der hat schlussendlich alles richtig gesehen. Er hat alles überprüft. Er hat geguckt, war es ein Foul? Nein. War es ein Abseits? Nein. Dass er dafür eine Weile gebraucht hat, okay, sei mal dahingestellt. Aber am Ende zu sagen, ja, der hat ja gar keine Körpersprache und was hat er denn da für eine Figur abgegeben? Warum hat er denn nicht direkt auf den Punkt gezeigt? Und er hat auch gar nichts gesehen. Also das fand ich so total künstlich aufgebauscht für eine Sache, worüber man sich eigentlich überhaupt nicht beschweren muss. Wie habt ihr das denn gesehen im Nachgang?
Naja, Moment, also ich würde schon sagen, dass er nicht ganz Unrecht hat, weil Aitekin hat keine Entscheidung getroffen in dem Moment. Normalerweise muss Aitekin in dem Moment auf Tor entscheiden, ja, weil er das nicht anders sieht. Er hat aber gar keine Entscheidung getroffen. Von daher hingen ja alle irgendwie in der Luft. Minutenlang wussten wir gar nicht, was geht denn da eigentlich ab. Und der Schiedsrichter, der in so einer Situation ein Tor sieht, aber nicht weiß, ob es richtig war oder falsch, der zeigt erstmal auf den Mittelpunkt. Ja?
Aber es spielt doch keine Rolle, ob er jetzt auf den Punkt zeigt oder nicht. Also kontrolliert wird es doch so oder so.
Naja, es ist ja, er meinte ja nicht nur die Szene, sondern er meinte ja den Schiedsrichter insgesamt. Also er war ja insgesamt nicht mit der Körpersprache einverstanden. Und ehrlich gesagt, ich habe mich auch schwer gewundert, worum geht es jetzt eigentlich, ja? Wir haben irgendwann gesehen, okay, der Ball ist im Netz. Die Leipziger zum Beispiel, die haben es noch schlechter gesehen, die Fans. Die haben also aus der Entfernung erstmal Sekunden später gejubelt. Und zwar haben sie nur deswegen gejubelt, weil sie ihre eigenen Spieler haben jubeln sehen, ja? Von daher, letztlich kannst du so eine Situation nicht so bewerten, weil es ist schlicht und ergreifend so, wenn der Schiedsrichter auf dem Platz eine Entscheidung trifft, dann kann der VAR eingreifen und kann sagen, klare Fehlentscheidung. Wenn der Schiedsrichter aber noch nicht mal eine Entscheidung getroffen hat, und so habe ich es wahrgenommen, dann hat der VAR gar kein Recht einzugreifen. Und von daher...
Was ist die Konsequenz? Der Ball liegt doch im Tor.
Ja, aber wo war die klare Fehlentscheidung? Verstehst du, was ich meine? Das ist doch immer wieder die Frage. Der VAR greift ein, wenn eine klare Fehlentscheidung passiert. Die habe ich nicht an Aitekin erkennen können und möglicherweise Schwarz auch nicht. Ändert nichts an der Situation, aber ist für mich fragwürdig. Und da muss der Schiedsrichter eine klarere Position vertreten. Und da wirkte er schwammig, für mich auch. Ändert aber nichts an der Situation. Ich hätte mich in der Situation zwar so aufgeregt, aber dann anschließend in der Pressekonferenz nicht mehr.
Naja, da musste er ja auch zurückrudern, ne? Weil ja weder faul noch abseits. Also zuerst dachte man ja, dass sich Schwarz so aufregt, weil er dachte, dass es eine klare Fehlentscheidung war. Mhm. Aber als er die Bilder dann selber gesehen hat, hat er ja auch zugegeben, ja, es war kein Foul, es war kein Abseits, die Entscheidung war soweit richtig. Aber der Schiri hat trotzdem eine schlechte Figur gemacht.
Ja, aber verstehst du, worauf ich hinaus will? Der VAR, der greift ein, wenn eine klare Fehlentscheidung getroffen wurde. Wenn du als Schiedsrichter auf dem Platz gar keine Entscheidung triffst oder keine erkennbar ist, dann darf er doch eigentlich gar nicht eingreifen.
Aber in dem Fall hat Fahr, glaube ich, nicht Unrecht. Der Ball war halt im Tor. Es war halt kein Zweikampf jetzt im Strafraum oder im Mittelfeld, sondern die Entscheidung wurde ja eigentlich schon dadurch getroffen, dass der Ball im Tor ist. Und ich gebe dir recht, er hat auch meines Erachtens nach nicht auf den Punkt gezeigt oder sonst irgendetwas angezeigt. Deswegen waren wir ja auch so verwirrt. Das hätte er definitiv machen müssen. Aber ich denke mal, er hat es vielleicht auch selber einfach gar nicht gesehen und wusste nicht, was er entscheiden soll, und dann kurz mal nach Köln gefunkt, ey, was ist hier eigentlich los? Ist das jetzt ein Tor gewesen, regulär oder nicht? Ne? Mhm. Und
aber er muss es anzeigen.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Er muss es anzeigen. Warum er das nicht gemacht hat, das bleibt dann wohl sein Geheimnis. Aber dadurch, dass der Ball halt im Tor war, war ja klar, es muss ja jetzt irgendjemand gucken, was jetzt hier los ist. Also
bei dem Gewurstel war ja eh klar, dass das überprüft wird. Also und ich glaube, der war dann auch schon direkt in der Kommunikation Richtung Köln und hat dann wahrscheinlich vergessen, den Arm Richtung Mittellinie zu heben oder
ja,
so.
Ja, das Schlimmste an der Situation war eigentlich nicht der Schiedsrichter und auch nicht Schwarz, sondern tatsächlich unser junger Torwart, ne? Der wirklich da ganz, ganz übel ausgesehen hat. Stichwort Strafraumbeherrschung, was Khalid immer wieder moniert. Und das sieht halt einfach schrecklich aus. Und das war schon die zweite Szene dann in dem Spiel. Ganz in der Anfangsphase hat er schon mal neben den Ball gegriffen. Da hat er dann noch gerade so mit dem rechten Arm ins Aus lenken können.
Ja, stimmt.
Das sieht so gruselig aus. Und da kannst du gerne 5 Spiele hintereinander, 1-2 fette Paraden haben, wenn dann immer wieder so ein Spiel drin vorkommt, wo der Torwart so schlecht aussieht, dann, ich meine, das hat uns Punkte gekostet, ja, und das war ein Standard und das war sein Ball. Ja. Da ist kein Abwehrspieler dran schuld, den muss er haben.
Gut, auf jeden Fall halten wir mal fest, es war mal wieder eine Standardsituation, die uns dann quasi den Sieg gekostet hat, was ultra ärgerlich ist natürlich, dass Christensen da jetzt beteiligt ist, verwundert in unserer Runde jetzt irgendwie auch nicht mehr so wirklich. Tragisch. Und vor allem 51.000 im Stadion hatten sich das auch ein bisschen anders ausgemalt. Ich glaube, wir können alle sagen, am Ende so nah an so einer besiegbaren Leipziger Mannschaft waren wir lange nicht. Ne? Also das war einfach nicht viel, was die gebracht haben. Ne? Aber die haben auch genau, wie sagst du immer so schön, Flo, das Pferd hüpft nur so hoch,
wie es muss.
Wie es muss, ja,
das
klar.
Von dir, Nick.
Ja, genau. Ja. Das ist ja meine Einstellung fürs Leben. Ja, und bitter eigentlich, ne? Wo man sagt, Mann, eigentlich wäre da auf jeden Fall mehr drin gewesen. Vielleicht dann zu spät mit den Wechseln, weil dann kam ja wirklich ein bisschen was. Aber ist aber schwierig. Ich meine, keiner will diesen Trainerjob übernehmen und ja. Wann schiebst du die Stürmer noch rein und wann veränderst du nochmal was?
Da ja, aber dafür wird er bezahlt und er macht den ganzen Tag nichts anderes. Und weißt du, wenn wir jetzt hier im Podcast unsere Einschätzung abgeben und dann halt jetzt mal falsch liegen wie bei Boateng, weißt du, dass wir haben auch noch anderes im Leben zu tun, als uns damit zu beschäftigen. Aber jemand, der
lustig erwähnt wird dafür, ja.
Ja, der den ganzen Tag nichts anderes macht, da erwarte ich eigentlich dann schon, dass man sich vorher ein bisschen Gedanken macht, okay, gegen wen spielen wir eigentlich? Was sind dort für Leute auf dem Platz? Was sind deren Stärken? Was sind deren Schwächen? Was habe ich noch im Kader? Muss ich gegebenenfalls die ein oder andere Änderung vornehmen? Und die Aufstellung für das Leipzig-Spiel, das war für mich einfach, war nicht gut. Auch ein Konga war absolut, der hat keine Sonne gesehen. Und ein Jankamp hat in den 20 Minuten, die er gespielt hat, wesentlich mehr auf die Kette bekommen. Und da muss man von Anfang an auch schon mal, sage ich mal, den ein oder anderen Wechsel einbauen, auch wenn vielleicht gegen Freiburg es gut funktioniert hat, weil dieses never change a winning team oder es hat gut funktioniert, also probieren wir es einfach nochmal, davon halte ich halt nichts und das ärgert mich dann auch im Nachhinein, weil verschenkt, ne?
Man hat es ja deutlich gesehen, ne? Also Nick, du hast es ja auch vorausgesagt, ne? Leipzig hatte Dortmund noch in den Knochen, in der Woche zuvor hatte Freiburg die Bayern schon im Kopf, ja. Und deswegen waren die nicht so richtig bei der Sache. In beiden Spielen hätte man einfach mehr Punkte holen müssen. Und Khalid hat vollkommen recht, man muss da anders aufstellen. Gerade mit den eigenen Fans im Rücken ist das doch ein Spiel wie gemacht für einen kleinen Nankamp. Was heißt klein? Für den Bullen Nankamp, ja. Der sich da richtig zerreißen würde. Und diese Schnelligkeit von Leipzig, die hat Boateng total überfordert. Wir haben ja wieder mit dieser Dreierabwehr gespielt, ne? Und die Kenny und Plattenhardt waren ein bisschen nach vorne verlagert. Genau das hat Leipzig in den ersten Minuten gnadenlos ausgenutzt und hat das Spiel in der Breite so schnell gemacht, dass wir völlig überfordert waren. Und dann sind Kenny und Plattenhardt ein bisschen abgesunken. Schon hatten wir die Fünferkette, wenn Leipzig im Ballbesitz war. Ja gut, Leipzig war fast die ganze Zeit im Ballbesitz, also hatten wir die ganze Zeit die Fünferkette. Boateng zu langsam. Zigerci gefällt mir gar nicht neben Boateng, weil Zigerci total abtaucht. Diese Verantwortungsrolle, die er am Anfang, als er neu reinkam, innehatte, die nimmt er dann nicht wahr. Das ist irgendwie offensichtlich auch ein Hierarchieproblem. Vielleicht sitzen ihm auch noch diese zwei schlechten Spieler und diese Fehler im Nacken. Aber das gefällt mir so nicht. Und du kannst einfach nicht im folgenden Spiel so aufstellen wie im Spiel davor, nur weil du denkst, es hat ganz gut funktioniert. Das sind einfach Riesenunterschiede. Heimspiel, Auswärtsspiel und dann auch zwei völlig verschiedene Mannschaften. Hat mir nicht gefallen. Große Kritik an Schwarz, aber mit dem gehen wir wahrscheinlich auch in die zweite Liga.
Ui, jetzt machst du direkt die große Baustelle auf. So, also ich glaube, wir haben jetzt im Grunde alles gesagt zu dieser Schmach gegen Leipzig. 51.000. Am Ende echt die ganze Kurve wieder artig applaudiert. Ja, also das kennen wir ja auch anders, ne?
Die haben auch Vollgas gegeben, auch
die haben das ganze Spiel. Ja, ja, absolut. Muss man sagen, da gab's richtig Vollgas und zum Ende auch wirklich aufmunternden, warmen Applaus noch, ja, wo er sagt, das kennen wir anders. Gut, wieder keine Punkte eingesackt. Es wird langsam enger und knackiger. Vorletzter Platz, 7 Spiele sind es noch. Was haben wir noch für Themen auf unserer Agenda? Einmal kurz noch im Ausblick. Geschäftsführer Thomas Herry hat sich in der, ich glaube, Süddeutschen mal ein bisschen geäußert zu Hertha. Achtung, Überraschung, Hertha ist ein Sanierungsfall, hat er gesagt. Echt? Ja, und wir müssen.
Wie viel verdient der eigentlich für solche Aussagen?
Oh. Naja, na gut, der muss halt irgendwann mal zusagen.
Irgendeiner muss es machen, genau. Ja.
Und Bernstein hat jetzt auch zu oft schon gesagt, was Sache ist irgendwie. Und er hat schon angekündigt, es werden ja bereits und werden auch noch weitere Entscheidungen getroffen werden, die wehtun, vor allem im Personal und im Sachbereich. Ein Drittel der Personalkosten wollen sie auf jeden Fall auf lange Sicht eingespart haben. Das kann man natürlich nicht von heute auf morgen erreichen, aber das ist auf jeden Fall irgendwie so eine Marschroute.
Da braucht man noch ein paar fristlose Kündigungen.
Ja, die kosten ja auch wieder, das ist auch scheiße. Ja, man muss irgendwas einfädeln, man muss den irgendwas unterjubeln, um dann wieder, da sind wir in einer ganz schlimmen Grauzone.
Ja, sowas machen
wir
nicht.
Damit haben wir nichts zu tun. Nein, genau. Hey, fühlt Leute, euch nicht animiert.
Bobic hat wirklich gepöbelt. Es war live im Fernsehen.
Stimmt, Bobic war schuld.
Das hat man nicht, sich nicht einfallen lassen.
Ah, gut, Flo, dann kommen wir nochmal zu einem erfreulichen Thema, weil wir haben ja bisher nur Unerfreuliches zu berichten die ganze Zeit. Es gibt ja in Berlin bald eine neue Regierung, die zusammenkommt und die habt in den Koalitionsvertrag geschrieben, was sie von einem reinen Fußballstadion hält. Hol uns da nochmal ins Boot.
Ja, erstmal müssen wir uns bedanken, dass die Hertha doch noch so wichtig ist, dass sie in diesem Vertrag eben auch Platz findet. Stimmt. Also man hat tatsächlich gesagt, dass es wohl auf dem Olympiagelände ein Stadion geben wird, neues für die Hertha. Und dass es eben auch mindestens 45.000 haben wird. Und das ist schon mal super. Und das Thema Lindeneck, wo dieser Platz, an dem das Stadion als letzte Idee dann stehen sollte, das ist ja, glaube ich, da am Rande vom Maifeld, ne? Da ist dieser Reiterverein beheimatet. Das ist jetzt nicht mehr direktes Thema, aber auch nicht außen vor. Das heißt, man will sich tatsächlich mit einem geeigneten Platz wieder auseinandersetzen. Die Hertha wollte ja von Anfang an mindestens 50.000, was ich natürlich auch begrüßen würde. Das würde gut, hat man ja am Leipzig-Spiel gesehen, zur Hertha passen. In ein modernes, neues Stadion passen natürlich auch oder kommen natürlich auch noch ein paar mehr Fans näher dran, besseres Entertainment, alles ein bisschen interessanter. Und wenn du dann nur 45.000 hast, dann ist es halt immer schnell ausverkauft. Ne? Das ist für uns spontane Fans nicht so gut. Aber es freut mich tatsächlich, dass es jetzt wirklich also sehr konkret klingt. Man weiß, wie es in der Politik ist. Es steht was im Vertrag und es hat dann am Ende doch nicht geklappt. Ja? Und irgendwann spielen wir dann immer noch in der völlig zugewucherten Olympiaschüssel. Aber ich glaube schon, dass das was wird. Ja? Und jetzt müssen wir halt gucken, in welche Richtung das geht und ob es vielleicht noch tatsächlich andere Standorte gibt. Seltene, erfreuliche Nachrichten liest man gern und hält sich dran fest.
Ist schnell ausverkauft. Die Hertha ist schnell ausverkauft. Das habe ich noch nie gehört in dem Zusammenhang.
Ja, das wird sich ganz klar ändern. Ja.
Es wird neu. Es wird alles für uns neu werden. Ja, absolut. Ja. In der zweiten Liga. Gut. genau dahin gehen wir jetzt nämlich. Und zwar auf in den Abstiegskampf, und zwar eine richtige Schlacht. Also mehr Abstieg geht nicht. Schalke Letzter, wir Vorletzter. Also wir könnten mit einem ganz schlechten Spiel natürlich die Plätze tauschen. Vorbereitungen laufen schon, habt ihr vielleicht mitbekommen. Das Training, das öffentliche oder die öffentlichen Trainings wurden alle abgesagt bei der Hertha diese Woche. Es geht um Spionagemöglichkeiten der Schalker. Die sollen auf keinen Fall sehen, dass wir mal wieder eine Viererabwehrkette installieren. Bringt das was, Khalid?
Ja, ich glaube, uns geht so langsam der Arsch auf Grundeis, wenn ich das so ausdrücken kann, also oder darf. Ich meine, auch die Reaktion von Schwarz nach dem Spiel zeigt ja, wie hoch der Druck ist. Und ja, man versucht jetzt halt einfach alles irgendwie zu nutzen, alle Mittel und Wege, die man auch vielleicht psychologisch die jetzt irgendwie zum Erfolg führen könnten. Also es wird im Endeffekt jetzt nicht den Ausschlag geben, ob wir jetzt gewinnen oder verlieren. Da sind andere Punkte wichtiger, wie zum Beispiel die Aufstellung. Serda, Richter, Nankam von Anfang an, definitiv. Jovetic fand ich eigentlich nach seiner Einwechslung auch gut gegen Leipzig. Der hat halt einfach eine Qualität, die sonst keiner hat. Also alleine die Ballbehandlung, ich kann mich an eine Szene erinnern, wo er den Ball aus der Luft runterholt mit dem Rücken, mit dem Gegenspieler auf dem Rücken und den dann in einer Bewegung weiterleitet. Das ist fußballerisch schon sehr, sehr hohes Niveau, aber wenn er halt fit ist, ne? Aber auf jeden Fall die drei erstgenannten rein in die Startaufstellung, denn wir brauchen drei Punkte. Da brauchen wir gar nicht um den heißen Brei reden. Ich denke mal, ein Punkt in einem direkten Duell tödlich. Wir sind die schlechteste Auswärtsmannschaft der Liga. Mal so nebenbei noch mal kurz erwähnt. Aber.
Danke.
Aber Schalke ist die schlechteste Heimmannschaft der Liga. Also vielleicht, ja, wenn nicht dort, wo denn? Ne? Also Schalke hat sich zwar ja ein bisschen gefangen, die hatte man ja schon komplett abgeschrieben, sind da jetzt wieder eingestiegen in den Abstiegskrimi. Aber ich bin optimistisch, weil wenn wir das Potenzial auf den Platz bekommen, dann haben wir halt auch die besseren Einzelspieler und normalerweise auch die höhere Qualität. Und wenn wir von Anfang an Vollgas geben und nicht irgendwie eine Stunde da den Ball hinterherlaufen, dann gewinnen wir das Ding auch. Aber es wird auf jeden Fall ein Abnutzungskampf. Also es wird, glaube ich, kein schönes Spiel. Das können wir nicht erwarten. Da müssen wir echt so einen Arbeitssieg uns erkämpfen und erarbeiten. Von daher tippe ich jetzt auch einfach mal ganz unspektakulär, dass wir 1-0 gewinnen.
Würde ich trotzdem nehmen. Ja, du hast angekündigt,
ja, bitte.
Schlechteste Auswärts gegen schlechteste Heimmannschaft. Ein richtiges Schmankerl für alle Nicht-Hertha- und Nicht-Schalke-Fans am Freitagabend. Vor allem ohne Alternativen. Ich weiß nicht, wie hoch diese Einschaltquote sein wird. Wahrscheinlich sind wir die Einzigen, die da reingucken. Es wird auf jeden Fall spannend, weil Boateng, der ja auch mal Schalker war, ne, für 2 Jahre, glaube ich, direkt knallharte Ansage gemacht. Da wird es hin und her gehen und vielleicht gibt es auch mal eine rote Karte. So, auch gleich mal richtig Dampf reingebracht. Brauchst du sowas überhaupt noch? Oder meint er müsste jetzt hier das irgendwie noch künstlich noch anheizen? Also es gibt ja auch diese kuriose Fehde mit den Schalkern, von denen die Schalke aber nicht so wirklich wissen und da auch nicht einsteigen wollen. Aber irgendwie haben wir da so ein Hate-Laufen immer noch, ne?
Das rührt, glaube ich, noch entweder 70er oder 80er war das, wo Hertha und Schalke halt sozusagen Spiele manipuliert haben. Also ich glaube, Bielefeld war das damals, die waren schon abgestiegen und die sollten halt nochmal Vollgas geben. Und das wurde halt dann mittels Zuwendung erreicht. Und Hertha wurde daraufhin vom DFB bestraft, musste in die zweite Liga absteigen und Schalke halt nicht. Die wurden milder bestraft. Warum, weiß ich jetzt auch nicht im Einzelnen. Das kann man ja alles nachlesen. Aber daraus resultierte dann einfach diese Abneigung gegen Schalke, glaube ich. Und die hat sich bis jetzt irgendwie gehalten und bei vielen festgesetzt. Wobei verrückt. Die meisten bestimmt gar nicht wissen, warum.
Das aus den 70ern, ne? Dieser Bundesliga-Skandal.
Ja, so ein Bestechungsskandal war
ja,
das
ja,
damals.
Ja, da ging es nämlich um einen Geldkoffer und 250.000 D-Mark, den die Hatana gerne angenommen haben damals, ja. Nun gut.
Genau, alter, genau alter, so rum war das.
Ja. Alte Kamellen. Auf jeden Fall, ich glaube, die Schalker
alter Kaffee,
ja. Wissen da irgendwie gar nicht mehr so drumrum und wir fahren da immer mit einer vollen Krawatte hin. Nochmal zurück, rote Karte, Boateng mit richtig Kampfansage und so. Ja. Brauchst du das?
Also von Boateng würde ich mir an erster Stelle ein bisschen mehr realistische Selbstwahrnehmung wünschen, weil er direkt nach dem Leipzig-Spiel rausgehauen hat, wir haben ein super Spiel gemacht. Nee, Alter, habt ihr nicht, also haben wir nicht gesehen. Und die letzten 25 Minuten da noch einen rausknallen, reicht einfach nicht im Abstiegskampf. Und ich glaube auch nicht, dass das förderlich ist. Also ich weiß nicht, was ihn da geritten hat, hat mir auch überhaupt nicht gefallen, dieses Interview direkt nach dem Spiel. Das war irgendwie so, ja, weiß ich auch nicht, so ein bisschen wie so ein beleidigtes Kind, so ein bisschen, und auch keine richtigen Argumente vorgetragen und für mich halt auch völlig viel interpretiert, was er da gesagt hat. Aber nee, brauchen wir, glaube ich, nicht. Und ich weiß auch gar nicht, in welche Richtung das gemünzt ist. Also wollen wir jetzt blutgrätschend über den Platz rennen und weiß ich nicht, provozieren, dass die anderen vielleicht noch gelb-rote Karten kassieren, dass wir dann nur noch gegen 9 oder 8 spielen und dann 1-0 gewinnen. Ich weiß nicht, was ihn da geritten hat. Ich würde das einfach mal streichen und auch gar nicht überbewerten. Also ich brauch's nicht und ich glaube der Rest auch nicht.
Einfach mal wieder so ein Berliner Kurzschluss.
Ja, ich glaube auch gar nicht, dass er spielt, um ehrlich zu sein. Also so. Dann sitzt er halt wieder auf der Bank und kann da motivieren. Ist vielleicht dann auch besser so, weil wie gesagt, diese Kalit hat schon richtig gesagt, die Leistung gegen Leipzig war da schon enttäuschend. Nun ist Schalke ein anderer Gegner. Vielleicht könnte er dort tatsächlich ein bisschen mehr glänzen. Aber ich glaube auch tatsächlich, dass da in der Startelf kein Platz für ihn ist. Und man muss einfach die Spieler aufstellen, die spielerisch am stärksten sind, die am meisten Qualität auf den Platz bringen und die auch schnell sind. Weil nur so kriegst du die Bälle auch nach vorne. So kannst du dir Torchancen erarbeiten. Und alles andere bringt nichts. Also machen wir uns mal auch nichts vor. Wir müssen jetzt Punkte holen. Ja, dass wir die nicht zwingend gegen Freiburg und Leipzig holen, war jetzt nicht so die Überraschung. Aber gegen die kommenden Gegner, die jetzt so auf der Agenda stehen, müssen wir Punkte holen, weil die Luft ist schon dünn und das Eis wird immer dünner. Und ich mache mir einfach echt Sorgen, dass wir dann nicht mal mehr auf dem Relegationsplatz stehen am Ende und uns dann vielleicht noch irgendwie wieder aus der Schlinge ziehen können, gegen wen auch immer, wer auch immer dann in der zweiten Liga auf Platz 3 steht. Aber der Abstand auf den 15. wird ja auch immer größer. Ja, also Hoffenheim sieht man jetzt schon ganz deutlich, dass die Gas geben und dass die sich da wahrscheinlich aus der Schlinge ziehen werden. Und dann werden die Abstände halt doch immer größer. Also wir müssen jetzt unbedingt punkten, da führt kein Weg dran vorbei. Und ich meine auch 3 Punkte. Und es wird euch jetzt überraschen, aber ich bin auch tatsächlich optimistisch, dass wir das gegen Schalke auswärts schaffen. Wenn wir so aufstellen, wie Khalid das gesagt hat, da bin ich total bei ihm, dann werden wir da gerade nach vorne hin auch ein anderes Spiel sehen. Dann werden wir auch Torchancen gegen grundsätzlich schwache Schalker kreieren. Und dann wird das Ding auch irgendwie reingehen, weil wir auch Spieler haben, die das können und die den Ball dann auch einfach reinnageln. Und deswegen glaube ich auch, dass wir das schaffen. Und damit ich nicht den gleichen Tipp abgebe wie Khalid, obwohl ich das eigentlich wollte, sage ich, es steht lange Zeit 0-1 und dann kriegen wir noch eine schöne Kontermöglichkeit und dann steht es am Ende 0-2.
Fein, würde ich auch unterschreiben. Flo, jetzt gehen wir mal kurz das Worst-Case-Szenario durch. Da sind ja wirklich ein paar 6-Punkte-Spiele noch zu haben. Das sah ja im Vergleich letztes Jahr nicht so aus. Da kamen ja wirklich Kracher irgendwie noch hintereinander weg. Jetzt könnte man es theoretisch noch aus eigener Kraft irgendwie schaffen. Das Worst-Case-Szenario will man sich überhaupt nicht ausmalen, ne?
Naja, wir waren ja schon ein paar Mal in dieser Situation, dass wir gedacht haben, okay, das war's jetzt. Also das sieht ja wirklich schlecht aus. Die Moral geht in den Keller und wie will man sich da wieder rausziehen? Schwarz hat öfter schon gezeigt, dass er das innerhalb eines Spiels sogar schafft, eine Mannschaft wieder aufzurichten. Und dann kommt sie ganz anders eingestellt aus der Halbzeit. Also ich glaube, selbst wenn wir jetzt gegen Schalke verlieren oder vielleicht nur unentschieden spielen und die anderen punkten alle und dann wird der Abstand größer, ich glaube, selbst dann kämpft diese Mannschaft bis zum Schluss. Das können die schon. Also den Kampf haben die schon angenommen. Das hat man auch gegen Leipzig wieder gesehen, dass sie da noch eine Schippe drauflegen konnten. Es ist halt die Qualität, die nicht stimmt. Es reicht einfach nicht aus. Wir können entweder gut verteidigen oder eben stürmen. Ja, und wenn dann natürlich, das hat man ja auch gesehen, Leipzig hat ja dann auch einen Konter nach dem anderen gefahren. Sie haben sie halt nur schlecht ausgespielt. Es kommt jetzt einfach darauf an, dass wir gucken, was können wir gegen solche Mannschaften besonders gut. Da sehe ich Boateng nicht in der Mannschaft, obwohl er durchaus, das hat er gegen Freiburg gezeigt, gegen solche Mannschaften wie Schalke eine Daseinsberechtigung hat. Aber ich möchte ehrlich gesagt wieder dieses hohe Pressing sehen. Ich möchte dieses, Schalke hat fast keine Tore geschossen, also fast keine ist natürlich Quatsch. 21 Tore haben sie geschossen, das ist verdammt wenig. Ja, wir haben 10 mehr, das ist auch immer noch wenig, aber es ist eben deutlich mehr. Wir haben gleich viele Gegentreffer. Das heißt, Schalke ist ähnlich anfällig auf Gegentore wie wir und dementsprechend müssen wir sie zu Fehlern zwingen. Ich sage jetzt nicht, dass wir das Spiel kontrollieren müssen. Wir müssen nicht das Spiel machen. Das würde ich sogar eher Schalke überlassen. Ich würde denen den Ball überlassen und würde dann einfach in deren Hälfte schon auf die Fehler hoffen. Und da waren wir ziemlich erfolgreich. Oft haben wir damit, sind wir damit auch gescheitert. Aber wir haben es in den letzten Wochen zu wenig gesehen. Und da passt Boateng zum Beispiel gar nicht rein. Aber da passt eben die Aufstellung, die Khalid genannt hat, sehr, sehr gut. Leute, die wollen, diesen absoluten Willen zeigen, die dann auch andere mitreißen und sagen, hey, geh mal jetzt drauf mit mir, ja. Und dann haben wir öfter mal auch Tore geschossen und da reicht ja eins gegen eine Mannschaft, die selber keine Tore schießt. Ja? Und deswegen bin ich da eigentlich auch bei Khalid und sage, dass wir ein Tor schießen. Damit bin ich gegen Freiburg ganz gut gefahren, dass ich denselben Tipp abgegeben habe wie Khalid. Das tue ich wieder. Wir gewinnen 1-0. Und dann stellt sich deine Frage gar nicht. Dann sind wir nämlich moralisch oben auf, ja, und dann werden wir auch die anderen wegputzen und dann werden wir am Ende noch Zehnter oder so. Nein, Quatsch. Aber nein, aber
Europapokal.
Wir gewinnen das Ding 1-0 auf Schalke.
Okay. Aber unser Optimismus ist schon unerschütterlich, oder Nick?
Stark. Love it. Love it. Genau, das wollte ich ja hören, auch von gerade jetzt von dir, Flo. Ich wollte ja genau die aufmunternden Worte jetzt zum Schluss, ja, dass wir eben nicht an ein Worst-Case-Szenario denken.
Da müssen wir dann aber tatsächlich auch nochmal die rosa-rote Hertha-Brille erwähnen. Ne? Wir sind hier keine Journalisten, wir sind total subjektiv und auch wenn wir immer und immer wieder daneben liegen, ist es halt unsere Meinung. Ne?
Das ist unser Wunsch. Meinung und Wunsch verflochten. Ja, also auch ich bin natürlich nach wie vor pro Hertha, logischerweise. Ja, auch wenn gerade Schalke, ey, da was zündet gerade. Ne? Die sind ja mit Invasionscharakter immer unterwegs. Dann habt ihr ja gesehen, wo war das zuletzt? Augsburg waren das ja 10.000. Jetzt letzte Runde in Hoffenheim mit 15.000. Also quasi das Stadion eingenommen. Also da ist schon eine Dynamik drin. Am Ende haben sie verloren, was uns natürlich irgendwie entgegenkommt. Aber die glauben da an etwas. Ne? Sonst würden das ja nicht so viele irgendwie da mitmachen. Das ist natürlich nicht zu unterschätzen. Ja? So eine Dynamik irgendwie auch unter den Fans. Und aber nichtsdestotrotz, wir erinnern uns mal an das Hinspiel und an die kullernden Freudentränen unseres Präsidenten auf der Ehrentribüne. Bis dann noch, als der Kai Sky ganz groß im Bild war und ihm plötzlich wirklich eine Träne übers Gesicht kullert. Also es hätte kein schönerer Disney-Film sein können an der Stelle. Ja. Genau das kann ich mir genauso vorstellen. Vor allem im besten Falle mit Nankam zu Beginn. Also der hat uns einfach jetzt alle so geil beeindruckt und sollte jetzt einfach mal die Chance bekommen, da richtig Gas zu geben. Und dass wir dann alle mit Freudentränen vorm Fernseh stehen, ja, oder zumindest ganz vorne auf der Couch sitzen und am Ende ein lässiges 1:3 für uns nach Hause holen.
Man kann ja auch mal gucken, ich sehe gerade, Stuttgart spielt gegen Dortmund, zu Hause allerdings, ist jetzt natürlich auch keine leichte Aufgabe. Bochum spielt gegen Union auswärts, auch keine leichte Aufgabe. Hoffenheim spielt gegen die Bayern auswärts, Augsburg gegen Leipzig auswärts. Also das wäre eigentlich, das könnten, also wirklich, wenn wir gewinnen, sind das mehr als 6 Punkte gefühlt, die man dann gut macht. Aber
ja, nix aber.
In der Bundesliga ist ja grundsätzlich alles möglich.
Das ist ja dein Lieblingssatz. Und ich glaube, mehr Phrasenschwein können wir heute nicht mehr bedienen, Paar.
Doch, ich hätte noch ein paar.
So, komm, bring mir einen noch.
Jetzt hast du mich kalt erwischt. Nee, tatsächlich. Spiel hat immer 90 Minuten.
Ja, und der Ball ist rund und am Ende kackt die Ente, ne, Khalid? Ja.
Hinten ist die Ente fett.
Ach so.
Das ist aber keine Fußballerweisheit, das ist einfach eine Weltweisheit.
Es wird aber doch alles auf den Fußball übertragen.
In allen
Zweifel ist alles Fußballweisheit. Das ist doch
die Meinung von Frank Buschmann, oder?
In welcher Sportart?
Ja, mittlerweile macht er ja auch alles für Geld. Oder irgendein Stefan Raab-Event im Zweifel. Ihr Lieben, es war mir eine Freude. Wir sind wieder so ein bisschen aufgetankt mit guter Laune und natürlich mit Vorfreude, mit Optimismus. Und das brauchen wir. Nach dieser guten halben Stunde. Bis nächste Woche mit 3 Punkten oder 6 oder 9, je nachdem, wie viel die wert sind dann am Ende. Ja? Ha, ho, he, macht's gut. Euer Jürgen. Bis dann.
Ciao, ciao. Dann.
Tschüss. Nur nach Hause. Der Hertha-Fan-Podcast. Mit Nick, Flo, Khalid und Fah.